Servus und herzlich willkommen zurück zu unserem Teil 2 unserer Ratzfatz-AI-Serie. Falls ihr den letzten Take noch nicht gehört habt, bitte gerne reinhören. Da geht es um die generelle Frage, was Ratzfatz-AI eigentlich ist. Muko hat uns erklärt, warum die lokale Box der Safe Room für unsere Daten ist, und wir haben darüber gesprochen, wie die technische Realisierung ist. Heute wollen wir aber Butter aufs Brot bzw. etwas mehr Fleisch auf den Knochen, nämlich aus Sicht der Anwenderinnen. Also legen wir los. Ich, Alexander Weichselberger, kurz Weixi, plaudere heute wieder mit meinem Partner bei Segwis und Ratzfatz, Alexander Vukovic, kurz Vuko. Erste Frage, lieber Vuko, wie immer. Ich bin heute wieder im Segwis-Büro und wo erwische ich dich?
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Du erwischt mich heute wieder mal im Homeoffice. Ja, nachdem ich heute meine Hunde hüten darf, wieder mal bin ich zu Hause.
Okay, wunderbar. Boko, gehen wir gleich ins Thema. Also eine KI, die nur sicher ist, aber nichts kann, bringt man natürlich auch nichts. Und du sprichst ja bei Erklärungen und wenn wir uns da abstimmen, immer wieder von Buddies. Was hat es damit auf sich? Erklär uns bitte mal dieses Konzept dieser Buddies. Ist es mehr als nur ein Chatfenster, wo ich schreibe, gib mir ein Gedicht, wo ich das eintippe? Was ist es genau?
Ja, also ein Buddy ist im besten und positiven Sinne besetzt, jemand, der dir zur Seite steht, der dir hilft, gewisse Dinge zu tun, der dir auch Tätigkeiten abnehmen kann. Und wir sehen das so als besseren Begriff, sage ich jetzt einmal, als den Begriff Copilot, wie er in der Microsoft-Welt sehr häufig verwendet wird, weil ein Buddy einfach im positiven Sinne mitdenkt. Also es ist quasi unser Überbegriff für alle AI-Tasks, wo jemand dir eigentlich in Form einer AI hilft und dich unterstützt. Haben wir in den unterschiedlichsten Bereichen und ja, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Über welchen Bereich möchtest du denn gerne sprechen?
Ja, also für mich ganz einfach klingt ein Buddy nach etwas, wo ich sage, das was vorkonfiguriert und kann einfach bestimmte Aufgaben, die eine KI ja allgemein ganz gut lösen kann, dann vielleicht nochmal um einen Tick besser. Und wir haben das ja auch im Vorfeld abgestimmt, aber für mich als alter Projektmanager und Tester, da wäre ich immer ganz hellhörig, wenn es zum Beispiel um Agile Buddies geht. Du hast mir was von der Sprachsteuerung für Jira erzählt. Die Frage, ob das jetzt Science Fiction ist oder ob das geht, spare ich mir, weil ich habe es ja schon ausprobiert. Ich weiß, dass das in Wirklichkeit geht. Aber kannst du mal darüber ein bisschen reden, was ist in diesem Agile Buddy eigentlich so drinnen und wie funktioniert das?
Genau, also der Agile Buddy ist eine Sammlung von kleinen Helferlein, die wir zusammengestellt haben für unsere eigene Softwareentwicklung, in der wir unsere Entwicklungsarbeit, wo wir natürlich agil vorgehen, versuchen durch AI zu unterstützen. Das fängt im Kleinen an, so wie du schon erwähnt hast, dass ich zum Beispiel eben unser Single Source of Truth System, das in unserem Fall Jira Cloud, über die AI bedienen kann. Da gibt es natürlich jetzt mittlerweile auch in Jira selbst mit Rovo eine recht potente AI. Aber darüber hinaus ist natürlich cool, wenn ich das auch mit anderen Systemen gut integrieren kann. Und dafür kann man unsere Ratzfatz-AI-Box natürlich auch einsetzen, indem man die dort installierte Workflow-Automationssoftware verwendet. Wir verwenden da unterschiedliche Workflow-Automationssoftware, deswegen sage ich das jetzt nicht so konkret, welche das ist, zum Beispiel Flowise, Sim oder DeepAI. Aber mit einer dieser Teile, je nachdem, was am besten geeignet ist, kann man dann zum Beispiel eben automatisieren, dass man über ein Chatfenster hineinsprechen kann und entsprechend sagen kann, bitte transformiere mir das Ticket vom Zustand A in den Zustand B oder leg mir ein neues Ticket an oder gib mir einen Überblick über meine aktuell offenen Tickets im Jira und automatisiere mir zum Beispiel, dass ich täglich so quasi eine Zusammenfassung bekomme und das dann an das Team aussende oder was auch immer. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die mir so quasi im agilen Prozess entsprechend helfen.
Ich finde ja, ich persönlich finde ja diese Speech-to-Text-Funktion allgemein einfach eine tolle Sache. Ja. Also jetzt nicht nur für uns in der IT, aber auch für andere, für einen Handwerker zum Beispiel, der auf der Baustelle schnell mal ein E-Mail diktiert, die den Kunden über den Fortschritt auf der Baustelle und über Next Steps informiert. Das kann man ja da ja auch wirklich nebenbei machen und der Handwerker muss am Abend nicht ewig beim Computer sitzen und E-Mails schreiben. Und selbst wenn das nicht gleich verschickt, aber sie sind zumindest mal formuliert und wenn ich was schon Geschriebenes lese, bin ich einfach viel, viel schneller. Ich denke, also diese Conversion, das ist für viele Anwendungsbereiche und ich glaube, jeder, der sich kurz zurücklehnt, die Augen schließt und drüber nachdenkt, wo Tippen am Computer weniger in die Arbeit integrierbar ist, zeigt sofort auf, wo man da einfach sehr viele Dinge auch entsprechend machen kann.
Noch eine Anmerkung zu Speech-to-Text. Also gerade bei Speech-to-Text ist aus meiner Sicht einer der größten und wichtigsten Vorteile, wenn ich das lokal machen kann. Weil jedes Mal, wenn ich da reinspreche, gebe ich eine Sprechprobe ab. Was auch immer mit dieser Sprechprobe dann entsprechend passiert, aber je mehr ich so quasi mit meiner Large Language Modell gehosteten AI in den USA spreche, desto mehr Sprechproben haben die von mir. Und die Frage ist, will ich das? Und wenn ich das wirklich lokal machen kann und mein Speech-to-Text quasi wirklich auf meinem lokalen Rechner in einer akzeptablen Performance durchgeführt wird, ja, dann ist das aus Security-Sicht sicher ein massives Asset.
Machen wir vielleicht diese Security-Tür nochmal einen kurzen Moment wieder zu. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, um sie aber jetzt dann eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, in letzter Konsequenz einfach gleich wieder aufzumachen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, also Jira-Tickets für Sprache, das ist cool für Techies, aber was ist mit anderen Fachbereichen eben? Zum Beispiel eine Buchhaltung, ja? Die ersticken ja oft im Papierkram und kann dann nicht ratzfatz AI oder wie kann ratzfatz AI da helfen? Und die Folgefrage hier wäre, oder ist das zu heikel? Nicht? Und dann sind wir sofort wieder in dieser Security- und Local-AI-Thematik drinnen. Aber bleiben wir mal kurz in der Funktion. Ja, wir haben eh gesagt, Sicherheit, das haben wir beleuchtet. Aber was könnte jetzt zum Beispiel, was können andere Fachbereiche mit unserer Lösung da erreichen?
Ja, also wenn ich da an Finance zum Beispiel denke, die häufigsten Anwendungsfälle, und da, also das sind wir nicht die ersten, die das gelöst haben natürlich, aber wie gesagt, wir haben es lokal gelöst. Der häufigsten Anfälle ist, dass man entsprechend Rechnungen OCR-technisch interpretiert, also quasi den Text scannt auf der Rechnung, mit der AI interpretiert, dann Daten extrahiert und das dann, sag ich mal, besser als über Regeln passiert, nämlich mit Intelligenz quasi an das ERP übergibt, verstichwortet, automatisch in unterschiedliche Workflows weiterleitet etc. Also so quasi ein vollautomatischer Rechnungseingang, aber eben lokal realisiert, ohne dass irgendwas rausgeht. Das klingt einfach, ist technisch aber natürlich sehr anspruchsvoll, weil gewisse technische Dinge gemacht werden müssen, wie eben die Texterkennung, die sehr rechenintensiv sind. Und gerade bei Interpretation von zum Beispiel tabellarischen Daten tun sich auch die Large Language Modelle, die es in der Cloud gibt, von Gemini, ChatGPT und so weiter angefangen, sehr, sehr schwer. Also wenn ich quasi ein Bild von einer Tabelle an seine AI gebe und sage, mach mir daraus eine echte Tabelle, so quasi, wo die Daten tabellarisch dargestellt werden, kann jeder gerne mal ausprobieren. Da scheitert die AI doch noch recht häufig. Und das quasi akkurat dann mit einem kleinen Modell lokal hinzubekommen, das ist schon eine gewisse Herausforderung, ja, aber es ist möglich.
Also gerade dieses Beispiel, ich mache von irgendeinem PDF ein Foto und lade das Foto dann hoch und lasse mir das Ding dann entsprechend interpretieren. Jetzt bei Zahlen, Daten, Fakten, ja, das ist eine total spannende Sache, die funktioniert dann auch schon oft recht gut. Ich habe am Wochenende so einen Pizzakochkurs gemacht, ja. Und im Endeffekt hat der Koch, der uns da eintrainiert hat, hat auf ein Whiteboard Dinge geschrieben. Und ich habe versucht, dann von dem Ding ein Foto zu machen. Das war aber mit den ganzen Hintergrundblenden und Lampen und so weiter einfach kein Foto, das man wirklich gut lesen hat können. Ich habe das genommen, habe es bei der AI reingeschmissen. Was ist rausgekommen? Der hat das Ding analysiert und hat dann gesagt, aha, also augenscheinlich geht es da um Mehlqualitäten und Klassen. Was ja fürs Pizzamachen ganz besonders maßgeblich ist. Also der hat nicht nur das Bild mit den Zahlen richtig dargestellt, sondern konnte dann sogar auch noch einen fachlichen Bezug dazu ableiten. Also das habe ich fantastisch gefunden. Und ich denke, auch hier gibt es viel in den Fachbereichen. Also dass man Dinge optimiert und wiederkehrend wiederbekommt in der richtigen Qualität, das halte ich für eins der ganz großen Vorteile unserer Box, weil das ja aus meiner Sicht genau das ist, was ich mir von so einer AI erwarte, nämlich dass die auch eine gewisse stabile Interpretation und eine gewisse stabile Funktionalität auch entsprechend bringt. Und wenn wir das dann gescheit einstellen in der RATFAZ AI, dass der dann eben doch mit so Bildern und Tabellen gut arbeiten kann und die dann trotzdem aus so einem Bild einfach eine Excel generieren kann, das ist dann einfach schon, das ist einfach was wert. Das passiert einfach immer wieder und das ist auch auf jeden Fall fantastisch.
Die Frage ist immer, wie das überhaupt geht, wenn es die Großen nicht können. Die Antwort ist relativ simpel. Dadurch, dass diese Modelle quasi lokal auf der Box laufen und man selbst eigentlich das Modell startet, hat man die Möglichkeit, beim Start der Modelle wirklich alle Konfigurationsparameter, die man typischerweise zu so einem Modell mitgeben kann, auch mitzugeben. Das heißt, wir können dort wirklich jegliche Konfiguration vornehmen, wie zum Beispiel die Temperature oder Top K oder Top B, wie sie alle heißen. Und vereinfacht gesagt, steuert man damit, wie kreativ das Modell letztlich ist, wie häufig es sich wiederholen darf, wie akkurat es letztlich arbeitet. Und dadurch, dass wir so quasi, wenn man das lokal betreibt, quasi alle Einflussmöglichkeiten haben, ist es möglich, eben ein lokales Modell auch so zu starten, dass es wirklich gar nichts erfindet, nicht halluziniert, sondern ganz akkurat Dinge macht. Und ich kann aber das gleiche Modell auch in einer zweiten Instanz starten, zum Beispiel als Marketing Buddy, wo es dann total kreativ sich Einladungen für die nächste Veranstaltung überlegen kann. Und das hängt extrem so quasi von den Steuerungsparametern ab, die man da mitgibt. Und weil man eben Einfluss nehmen kann auf diese Steuerungsparameter dadurch, dass es lokal läuft, habe ich da auch einen Riesenvorteil im Vergleich zu den großen Modellen, die einfach bereitgestellt werden als Standard, wo ich deutlich schon ein bisschen Einfluss nehmen kann, wenn ich es über die API aufrufe, aber über die Oberfläche eigentlich gar nicht. Da kann ich eigentlich nur über den Prompt steuern. Wenn ich Gemini jetzt so quasi beeinflussen will und sage, er soll sich da akkurater verhalten, dann kann ich ihm das sagen im Prompt, aber ich kann die harten Parameter, die letztlich steuern, wie die ganzen Vektoren durchlaufen werden, die kann ich nicht beeinflussen.
Na, das ist sicher der Vorteil an so einer definierten Umgebung. Ich kann das einfach mehr stabilisieren. Ja. Wir kommen ja, und das ist vielleicht ein bisschen Überleitung in Richtung Coding und Testing, wir kommen ja bei Sequis oder so aus der Qualitätssicherung vor, wann die Männer werden es dann 25 Jahren, wie wir die Sequis gegründet haben, ist es ja im Kern um Qualitätssicherung gegangen. Und natürlich haben wir auch hier unsere eigene Dogfood-Strategie, also dieses Eat Your Own Dogfood. Das heißt, wir nutzen das für die Erstellung von Testfällen, analysieren damit Anforderungen und so weiter und so fort. Aber magst du vielleicht ein bisschen beschreiben, was das jetzt vielleicht für den Tester kann, aber dann auch noch, weil das ja immer wieder auch sehr omnipräsent in den Medien diskutiert wird, was ist unsere Funktion in Richtung Coding beim RATFAZ AI?
Genau, also das ist ja der originäre ursprüngliche Anwendungsfall, weshalb wir überhaupt begonnen haben, die RATFAZ AI-Box für Local AI entsprechend für uns selbst zu bauen, weil wir für unsere Kunden Testdienstleistungen anbieten, weil wir für unsere Kunden in die Softwareentwicklung anbieten, insbesondere auch für Migration von Legacy-Code, also im Prinzip ganz alter Code in modernen Code umgewandelt werden soll und man grundsätzlich immer mit geheimen Coding-Assets oder Anforderungs-Assets oder Testfall-Assets des Kunden in irgendeiner Form umgehen muss. Ja. Und wir wollen und können natürlich nicht für den Kunden entscheiden, dass wir seine geheimen Daten nehmen und dann in irgendeine global verfügbare AI hereinschmeißen. Das heißt, wir haben aus dem Kontext heraus die ultimative Notwendigkeit, das lokal zu machen. Und die spannende Frage, die wir uns am Anfang unseres Projekts damals gestellt haben, war: Ist das möglich? Kann ich wirklich mit einer lokalen AI sinnvoll mein Coding unterstützen und kann ich mein Testing unterstützen? Wie schaut das jetzt aus, wenn man das Coding unterstützt? Also Microsoft hatte da mit dem GitHub Copilot, kann man sagen, eine Vorreiterrolle übernommen. Das war so quasi die erste Coding-AI, die in Visual Studio Code integriert war. Mittlerweile gibt es da eben auch ganz, ganz viele Open-Source-Alternativen mit continuo.dev. Das ist unsere Hauptlösung so quasi für den Agent, der in Visual Studio Code rennt, greift man dann auf ein lokales Modell zu, das eben auf der Razfatz-AI-Box gehostet wird. Das ist in unserem Fall in den meisten Fällen DevStral von Mistral AI. Mistral AI ist ein französischer Anbieter und DevStral ist ein Open-Source auf Software Development optimiertes Modell, das auf der Box sehr, sehr performant läuft. Und mit DevStral kann man entsprechend diesen Agenten, der dann in Visual Studio Code läuft, so quasi die Entwicklungsunterstützung machen lassen, sehr, sehr gut machen lassen. Und da habe ich dann überhaupt kein Problem, so quasi auch den Legacy-Code, wenn ich den optimieren will, zum Beispiel über die lokale Box entsprechend in der AI zu verarbeiten, weil im Prinzip der Code niemals unser lokales Netzwerk verlässt.
Darf ich da kurz einhaken, weil Legacy Code heißt jetzt ja, das kann jetzt irgendwas Altes sein. Es kann nur natürlich können es auch modernere Programmiersprachen sein, die wir da auch entsprechend verwenden. Aber welche Einschränkungen habe ich eigentlich, was die Programmiersprachen betrifft? Gibt es da bestimmte, die gut gehen und andere, die gar nicht gehen? Wie ist denn da der Erfahrungswert?
Also von den Programmiersprachen her ist natürlich ein Vorteil, wenn du moderne Programmiersprachen verwendest, weil die kann die AI typischerweise besser. Wir machen auch sehr, sehr viel mit einer ganz alten Programmiersprache, nämlich mit Progress Open Edge ABL. Das ist aus den 90er Jahren ein COBOL-Derivat und das kann die AI typischerweise weniger gut. Warum? Weil es einfach so wenig Codebestand auf der Welt gibt von der Sprache, das ganz einfach bei den kleinen Modellen, insbesondere eben bei den Open-Source-Modellen, die wirklich auf Größe optimiert sind, die dann einfach sagen, ja, den Teil für Progress Open Edge, den braucht eh keiner, den lassen wir einfach bei den Trainingsdaten weg. Und man merkt relativ schnell, wenn man ein Modell dann verwendet, hat es Trainingsdaten zu dieser Programmiersprache bekommen oder nicht. Und wenn es keine bekommen hat, dann schlagt er zum Beispiel dann plötzlich immer alles im Python-Code vor. Dann sagt er, schreibt das in der Sprache und dann weicht er so quasi auf eine andere Sprache aus. Das heißt, je moderner die Sprache, also Java, .NET, C#, JavaScript, Python, you name it, also die Dinge kann so ziemlich jedes lokal verfügbare Development Large Language Model. Bei den Legacy-Sprachen ist es eben die Frage. Deswegen war das für uns auch nochmal eine extra Herausforderung, dafür eine gute lokale AI zu finden.
Ich nehme an, das wird dann ja so sein, wenn ein Kunde so eine Box von uns will und dann so einen Buddy dann auch entsprechend verwenden und zum Einsatz bringen will, dass wir ihm ja eher auch in der Beratungsleistung dann helfen, dass er das auch richtig einstellt, du hast das Heating vorher angesprochen und auf der anderen Seite natürlich auch sagen, für die Sprache macht das Sinn oder unbedingt Sinn oder vielleicht ist es kritischer und kann halt nur in diesem und jenem Bereich dann entsprechend unterstützen. Richtig?
Genau. Also wenn das agile Team des Kunden sagt, na, wir wollen uns so eine Box bei uns im Team hinstellen, damit wir das lokal verwenden können, dann kann man den Kunden natürlich gerne unterstützen, das entsprechend einzurichten. Spannend ist da zum Beispiel die Auto-Completion. Also das eine ist quasi dieses, was ich vorher erwähnt habe, mit dem Agenten sprechen und der Agent macht dann quasi mit der AI gewisse Dinge. Das andere ist, dass ich meinen Code schreibe und quasi direkt von der AI mitgedacht eine semantisch sinnvolle Fortführung dessen, was ich geschrieben habe, bekommen. Das heißt, im Hintergrund muss quasi ein sehr, sehr schneller Request an die AI gehen und die AI muss sehr, sehr rasch antworten, damit ich auch quasi in meinem Schreibflow als Entwickler da auch nicht unterbrochen werde. Und auch das ist mit lokaler AI entsprechend machbar. Da kommt dann ein deutlich kleineres Modell als DevStral zum Einsatz, mit dem man dann auch sehr, sehr rasche Antwortzeiten erreichen kann. Da ist es noch stärker so, dass quasi die modernen Sprachen im Vorteil sind, weil diese Auto-Completion-Modelle, die es natürlich auch Open Source gibt, insbesondere auf diese modernen Sprachen optimiert sind.
Ja, das stimmt mir auch sehr zuversichtlich und zeigt auch, dass diese Local AI auch wirklich rasch und schnell reagieren kann, weil es gibt ja nichts Lästigeres, als wenn du tippst und irgendwie folgt der Cursor eigentlich nicht oder diese Auto-Completion nicht dem, was du da machst. Also das zeigt schon, dass das auch sehr reaktionsstark ist. Du hast dich jetzt sehr stark auf diese Coding-Thematik bezogen. Kannst du noch ganz kurz sagen, wie schaut es aus mit Ableitung von Testfällen aus Requirements? Was können wir da in unseren Buddies anbieten?
Die Ich würde die Überleitung übers Coding machen, weil also der erste Schritt ist natürlich Erstellung von Unit-Tests und die werden typischerweise noch im Source-Code geschrieben. Also ich kann mit der AI wirklich super Unit-Tests schreiben, mir quasi zu Bestandscode Unit-Tests schreiben lassen, Unit-Tests korrigieren lassen, was auch immer. Das geht über dieses Agentic-Vibe-Coding, wie es so schön heißt. Geht das super. Ich kann aber natürlich auch, wenn ich so quasi die fachlichen Testfälle, die nachgelagerten Testfälle entsprechend mir anschaue, da sehr viel machen. Das fängt an, damit, dass ich schon die Anforderung quasi Qualität sichern kann, indem ich die Anforderung reviewen lassen kann oder überarbeiten lassen kann. Dann habe ich ordentliche Akzeptanzkriterien und aus diesen ordentlichen Akzeptanzkriterien kann ich dann entsprechend auch ordentliche Testfälle ableiten lassen, die systematisch korrekt erstellt wurden, die entsprechende Grenzwertanalyse, Äquivalenzklassenanalyse beinhalten, etc. pp. All das kann die AI sehr, sehr gut und das kann man auch mit einem lokalen Modell sehr gut abdecken, weil das natürlich alles sehr textlastig ist. Und wenn die AI sehr akkurat, sage ich jetzt mal, konfiguriert ist und nicht kreativ, dann habe ich da auch einen systematischen Zugang, der Richtung Vollständigkeit geht. Muss immer gleich einen Disclaimer dazu sagen. Es wird immer ein gewisses Restrisiko bleiben, dass die AI trotzdem kein 100% deterministisches System ist. Das liegt aber in der Natur der Sache, wie sie architekturell gebaut ist, mit den Vektoren und den Wahrscheinlichkeiten habe ich einfach Wahrscheinlichkeiten und keine 100%.
Ich meine, der Proof, dass das, was da rauskommt, auch wirklich funktioniert, das muss natürlich immer noch ein Mensch machen. Das ist auf jeden Fall auch notwendig und sinnvoll. Es kann ja auch sein, dass mein Prompt einfach in die falsche Richtung geht. Oder wie du immer sagst, dass die AI halt jetzt einmal in der Session einfach ein bisschen anders tickt. Aber wie gesagt, das ist ja durchaus möglich. Wenn wir jetzt, und du hast die Reise und den Bogen jetzt sehr weit gespannt von einer ordentlichen Interpretation der Requirements, Ableitung der Testfälle, beim Codieren selbst auch, Ableitung von Code-Unit-Tests, und. Das ist ja nicht in einem Single Prompt abbildbar. Genauso wie es aus meiner Sicht ja auch die Notwendigkeit gibt oder die Anforderung gibt, dass ich sage, ich möchte das Ergebnis meiner KI jetzt, du hast das vorher bei der Buchhaltung angesprochen, das wird dann in die ERP entsprechend dunkel verarbeitet, deine Rechnung. Also die KI allein kann er das für sich ja nicht leisten. Du brauchst ja dahinter einfach einen entsprechenden Workflow, der dann zum Beispiel im SAP oder irgendwo anders andockt oder der eine E-Mail dann entsprechend schreibt. Wir haben das ja auch in dem Ratzfatz AI realisiert. Was ist da die Funktionsweise und was verwenden wir da?
Genau, also da gibt es unterschiedliche Digitalisierungs- und Workflow-Automationstools im Open-Source-Markt, die wir more or less alle unterstützen, die auf der Box auch lokal laufen können. Und ja, also was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie letztlich sehr, sehr stark integrieren mit der lokalen AI. Und die lokale AI dann zum Beispiel für unterschiedliche Aufgaben innerhalb eines Workflows eingesetzt werden kann. Also kann ich zum Beispiel einen Workflow bauen, kommt ein Support-Ticket rein und es geht einmal darum, das Support-Ticket zu klassifizieren. Und über einen eigenen AI-Agent Classification Node, je nach Workflow-Tool heißt es unterschiedlich, habe ich dann quasi die Anbindung an das lokale Modell und das lokale Modell kriegt dann als Prompt den Input von diesem Workflow und kann dann entsprechend automatisiert die nächsten Schritte wählen, je nachdem, was das Ergebnis der Klassifizierung war. Diese Tools kann man im Prinzip so quasi, ich sage jetzt mal, eine herkömmliche Automation mit AI verbinden und die unterschiedlichsten Abläufe optimieren. Ein, glaube ich, sehr eingängiges Beispiel ist unser AI Quick Check, für den ich jetzt auch gerne ein bisschen Werbung machen möchte. Den kann man auf der Ratsfatz AI Homepage, kann man den anstoßen und sich da so quasi seinen eigenen KI-Reifegrad für lokale AI errechnen lassen. Da passiert im Prinzip im Hintergrund eine AI-gestützte Report-Erstellung, die natürlich auch mit einem Workflow abgewickelt wird. Das heißt, da werden einmal die Antworten des Kunden analysiert, dann wird daraus konkrete Maßnahmen abgeleitet, dann wird das Ganze über die AI in ein HTML umgewandelt das ist quasi auch ein AI-gestützter Task, wo dann der finale Report erstellt wird. Die Konvertierung von HTML in PDF ist aber dann wieder ein ganz normaler Automationstask, der über das Workflow-Tool dann entsprechend angestoßen wird und über ein Source-Software-Teil, das das kann, nämlich HTML in PDF umwandeln, wird das dann einfach abgewickelt. Dann meldet das wieder zurück über eine REST-API und dann geht es im Workflow wieder weiter. Das heißt, diese Orchestrierung, das macht im Prinzip das Workflow-Tool und wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. So der neue Player am Markt ist SimAI, das recht vielversprechend ist. Flowwise gibt schon recht lang, auch Open Source. Das ist eher, wenn ich so quasi irgendwas mit Wissen machen möchte, also wenn ich eine RAG-gestützte Lösung brauche, wo mein Workflow mit entsprechend vektorisierten Wissensdaten arbeitet, wenn ich zum Beispiel meinen Knowledge Pool der AI verfügbar machen will, meinen internen, den ich natürlich nicht nach außen geben will, weil irgendwelche sensitiven Unternehmensinformationen drinnen stehen, kann ich das mit so einer Workflow-Automation auch entsprechend machen und dann zum Beispiel ein Chatfenster intern anbieten, wo man dann mit unserem Wissen chatten kann, was auch immer. Also die Möglichkeiten sind da wirklich grenzenlos und da unterstützen wir dann auch gerne so quasi bei der Digitalisierung und wie das verwendet werden kann.
Ja, die Welt wird einfach immer komplexer, aber durch diese Hilfelines können wir dann natürlich sehr viel abkürzen und vereinfachen. Ja, lieber Vuko, herzlichen Dank für die vielen Details heute zur RATS-VCI-Box und zu den Buddies. Wie geht es bei dir heute weiter? Was steht bei dir noch im Programm?
Ja, viele Online-Termine.
Okay, deshalb Homeoffice, verstehe. Gut, also zusammengefasst, neben Sicherheit und der Stabilität kriegen wir zur RATS-VCI-Box auch noch viele vorgefertigte Helferlein, wir nennen sie Buddies, wo eben dann Automation und End-to-End-Verarbeitungen möglich sind, von einer gesprochenen, zum Beispiel Jira-Ticket, bis hin zu einer automatischen Verbuchung. Das zeigt einfach, dass Local-AI tatsächlich ein Game-Changer sein kann und nicht einfach eine nette Tech-Spielerei. Aber die Kernfrage ist jetzt trotzdem noch, wie kriege ich das Ganze in meine Firma, ohne dass zum Beispiel die IT-Abteilung streikt oder der Fachbereich überfordert ist? Und genau darum wird es in unserer dritten und letzten Folge dann auch gehen. Dort werden wir, Vuko, danke für das Raising, da werden wir auch den Quick-Check kurz ansprechen, weil wir uns auch darüber unterhalten, wie wir Schulung begleitend anbieten, damit die Leute auch wirklich super damit arbeiten kann. Also liebe Streamerinnen und Streamer, bleibt dran, abonniert uns und schaut auch heute gerne wieder in die Shownotes für die Details zu den Buddies. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten und erfolgreichen Tag. Alles Liebe, euer Weixi.
Der IT-Ping-Pong ist eine Produktion der Sequis Group GmbH. In der heutigen Folge waren ihre Experten Alexander Vukovic und Alexander Weichselberger.